Stell dir vor, wie in dieser Geschichte, du bist auf der Autobahn, hörst ein verdächtiges Klunk unter deine Füße, sofort verliert dein Auto Treibkraft und du musst auf den Seitenstreifen der Autobahn ausweichen. Schöne Momente, ne? So was meine Frau und mir passiert. Das frisch vermähltes Paar wird ein ganz hübsches Pontiac Bonneville, grün Pontiac Bonneville, unser erstes Auto als Ehepaar. Und ja, dann sitzt du auf der Seite der Straße irgendwo zwischen Georgia, Valdosta, Georgia und Greenville, South Carolina. Genau. Ohne viel Geld. Es war dann der Automatik Transmission, wie heißt das Ding? Das Teil, teures Teil. Und wie wird das dann bezahlt? Wir hatten kein Geld. 2 Jahre später, auf einmal, als unser erstes Kind, vielen Dank, als unser erstes Kind, wir erwartet haben, kam er, obwohl es 7 Wochen zu früh war, unser erstes Kind. Seitdem ist er immer rechtzeitig unterwegs. 3 Wochen im Krankenhaus in Amerika ist ein Traum für keine. Und wenn du die Rechnung bekommst für 99.000 Dollar, dann schluckst du zuerst. Jeder hat solche Situationen. Da sind wir keine Ausnahmen, nicht besonderen Opfern, sondern in der Welt haben wir solche Sorgen. Und Sorgen sind nicht nur eine Nebensache, sondern Sorgen sind wichtig. Auf der einen Seite Sorgen ist Unglauben, wir glauben dem Herrn nicht. Zweitens wird Sorgen uns blockieren im Wachstum, auch blockieren zu dienen, weil wir so mit unseren Sorgen beschäftigt sind, dass wir nicht uns auf Gottes Wille und seinen Plan für uns konzentrieren können, oder? Weil unser Kopf ist voll mit Sorgen. Wir machen eine Serie über Verheißungen Gottes und es gibt viele Stellen, Verse, die wir kennen, vielleicht aus dem Zusammenhang, das ist nicht unbedingt falsch, aber wir kennen die Stellen nicht in den Zusammenhang, aber wir haben diese Verheißungen gelernt und wir wollen, haben die auch im Zusammenhang versucht auszulegen und zu verstehen. Wir haben gelernt, wenn du Jesus kennst, wenn er dein Herr ist, er vergibt dir alle deine Sünden, alle. Zweitens, ich werde dir Vater sein. Ich bleibe treu. Zu all seinen Verheißungen könnte man ein Sternchen da daneben. Ich bleibe treu zu dem, was ich sage. Ich gebe dir ewiges Leben. Ich werde richten. Gott richtet. Das ist eine wichtige Verheißung für uns. Und mein Wort kommt nicht leer zurück. Die ersten vier vor allem sind nur mit der Bedingung, dass du Jesus kennst aus deinem Herrn und Heiland, eine Beziehung, persönliche Beziehung mit ihm hast. Sonst sind deine Sünde dir nicht vergeben. Er ist kein Vater für dich. Er ist nur dein Richter. Er bleibt treu, aber seine Weisungen für dich sind eher, dass du gerichtet wirst, weil du in deiner Sünde noch bist. Und sein Wort kommt nicht leer zurück, aber es wird nicht in dir wirken, bis du das aufnimmst und Ja-Wort sagst. Genau, es geht alles zurück zum Evangelium. Und das heißt, wir schauen viele Details von dem, was wir in Jesus haben. Es ist nicht nur schön, ich habe ewiges Leben, sondern was habe ich in Gott durch den Glauben? Und heute möchte ich die 7. Verheißung betrachten. Und zwar, mein Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen. Das ist in Philipper 4 zu finden. Philipper 4, eine andere Stelle wurde vorgelesen, weiß ich. Das ist eine unterstützende Stelle. Das ist eine Anwendung eigentlich. Aber Philipper 4 und Vers 19, wo es steht: Mein Gott aber, wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Diesem Vers ist in Zeiten der Sorgen durch den Kopf gegangen. Der Heilige Geist bringt das vor, dass ich dann getröstet werde, dass ich Zuversicht bekomme. Und wir müssen aber diese Verheißung in Zusammenhang verstehen. Dann hat es umso mehr Wirkungskraft für uns, wenn wir verstehen, was in dem ganzen Zusammenhang, was er uns sagen möchte. Der Zusammenhang von ihm ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und das Hauptthema dieses Briefes ist Freude im Herrn. In Kapitel 4, in diesem Kapitel, Vers 4, schaut es an, er sagte, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist eine Freude, die mehr als nur happy sein bedeutet, sondern eine echte Freude, Zufriedenheit, gefühlt sein, zufrieden. Die Gemeinde in Philippi hat viel Widerstand erlebt und jetzt ist immer noch mehr Widerstand. Sie sind in Verfolgung. Ich spreche von den Hunden, von Leuten, die gegen Gott gewirkt haben, gegen das Evangelium. Und das ist schon richtig, sowas zu sagen, du sollst dich freuen, aber das ist leicht zu sagen, wenn man in einer guten Lage ist. Ne? Ja, freue dich im Herrn. Aber Paulus kann das sagen, weil er ist in einer Lage, der auch nicht leicht ist. Er sitzt im Gefängnis. Es ist nicht, dass er im Urlaub am Mallorca sitzt und dann sagt zu der Gemeinde in Verfolgung, ja, freue dich im Herrn. Er sitzt selber im Gefängnis. Und er kann sagen, freue dich in dem Herrn. Nun, wenn er zu diesem Kapitel kommt, dann sagt er, dass zu dieser Gemeinde schickt er einen Dankesbrief an denen. Es ist eine Dankeskarte, könnte man sagen. In Vers 10 spricht er darüber. Er freut sich, dass die Gemeinde an ihn gedacht hatten. Sie haben ihm eine Spende geschickt. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, Kapitel 4, Vers 10, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken. Sie haben an ihn gedacht und haben ihm eine Spende gesandt. Und er freut sich darüber. Sie haben das zweimal gemacht, sagt er in Vers 16. Genau. Aber für Paulus ging es nicht um die Gabe an sich, damit er gut schönes Essen haben kann, dass er gutes Aufenthalt haben kann, sondern er sagte hier, warum er sich darüber freut. In Vers 17, er sagte, in Vers 16, sogar schon als ich in Thessalonik war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt, nicht, dass ich die Gabe suche. Das heißt, es ging nicht um die Gabe, schon hohen Betrag, dass ich gutes Geld habe. Es ging nicht um die Gabe, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Das heißt, Paulus hat gelernt, schon zufrieden zu sein. Er sagte, hey, ich kann mit wenig oder mehr klarkommen, aber für mich habe ich mich so sehr gefreut, weil es euch was bringt, dass ihr Frucht trägt. So kommen wir jetzt zu unserem Hauptsatz hier für den Predigt heute, und zwar, unsere Bedürfnisse sind Gottes Gelegenheiten, soll es stehen, sind Gottes Gelegenheiten. Unsere Bedürfnisse sind Gottes Gelegenheiten. Paulus freut sich, dass er dieses Bedürfnis hatte, damit Gott eine Gelegenheit hatte, diese Gemeinde in Wachstum in Bezug auf Geld zu bringen, dass sie dann spenden könnte, dass sie opfern können. Sie waren keine Reiche, die ganze Stadt war nicht reich. Es gab einen Magd, die zum Glauben gekommen ist, ein Sklave, die Jesus gefunden hat. Du hast einen Lydia, der mehr Geld hatte. Du hast den Gefängniswächter, der nicht unbedingt reich war. Die Gemeinde hatte in ihren Bedürfnissen auch trotzdem gespendet an Paulus. Und sie haben gelernt, in ihre Bedürfnisse zu geben. Und Paulus freut sich, weil sie haben die Gelegenheit ausgenutzt, Frucht zu tragen für den Herrn. Und ihre Gelder aus von Gott ausgeliehen zu sehen, um Gottes Werk weiterzubringen. Unsere Bedürfnisse sind Gottes Gelegenheiten. Ich weiß nicht, ob wir das in dem Moment so sehen. wenn das Auto, unter dem Auto, ein Klunk kommt? Können wir sagen, Gott, du machst was? Es ist deine Gelegenheit? Oder machen wir, oh no, hey, jetzt wird alles, alles spannend. Jetzt werden wir nicht genug Geld haben. Und jetzt machen wir Sorgen. Unsere Bedürfnisse aber sind Gottes Gelegenheiten. Paulus hatte Not, aber statt darüber zu beklagen, dass Gott ihm nicht genug versorgt hatte, er war zufrieden und hat sich darüber gefreut, dass diese Gemeinde im Glauben wächst. Er wollte Frucht haben für sie. Sind wir auch wie Paulus bereit zu leiden, Bedürfnisse zu haben, damit anderen geistlich gedeihen können? Können wir den Blick gewinnen, was Gott macht durch unsere Bedürfnisse, dass es eine Gelegenheit ist? Für Gott zu opfern dann mit unseren finanziellen Mitteln, die Gott uns gegeben hat, ist eine Möglichkeit. Es ist eine Gelegenheit. Und das ist, wo Jesus in diesem Gleichnis, was vorgelesen wurde, auch betont. Man könnte es aufschlagen, Lukas 16, dass man das kurz betrachtet. Es geht hier um unsere irdischen Mittel, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und das Gleichnis, wir werden das nicht auslegen, wir bleiben bei Philipperbrief, aber hier ist ein Beispiel, ist dieses Beispiel von dem ungerechten Richter oder ungerechten Verwalter. Und das kommt, wir kommen schnell durcheinander, weil Ungerechtigkeit ist nicht gut, gell? Aber der Verwalter, was er ungerecht gemacht hat, war, er hat die Zeit ausgenutzt, solange er noch unter seinem Richter oder unter dem, seinem Herrn war, um die Gelder, die Sachen, die er zur Verfügung hat, die Beziehung, die er hatte, die Kontakte auszunutzen, um Brücke zu bauen. Damit, wenn es vorbei war mit dem Beziehung, mit dem Herrn, mit diesem Herrn, dass er aufgehoben wird. Okay? Nun, in der Welt ist das natürlich nicht richtig. Okay? Der Punkt ist, er war schlau, die Zeit auszunutzen, weil die Zeit knapp war. Und wenn die Zeit vorbei war, hat er dann diese Möglichkeit. Und der Punkt zum Schluss von diesem Gleichnis ist dann der Lektion für uns, dass wir treu sind mit dem ungerechten Mammon, mit den Geldern, die Gott uns zur Verfügung hat. Wir haben diese kurze Zeit auf die Erde. Und die Gelder, die Sachen, die Zeit, die Kraft, die Gott uns gegeben hat, dass wir das nutzen, um Brücke zu bauen für die Ewigkeit. Das ist der Sinn von diesem Gleichnis. Er sagte, Mensch, die Welt ist schlauer. Oftmals sind die Menschen der Welt schlauer als die Menschen, die in Gottes Reich sind. Leben wir für die Ewigkeit, was danach kommt? Oder leben wir für das Aktuelle, was wir jetzt haben, was wir sowieso dahinter lassen? Die Gemeinde in Philippi haben das kapiert. Es gibt eine Ewigkeit. Und wie diese Verwalter, wir leben für das, was kommt. Wir investieren in dem Evangelium. Und dass das Evangelium verbreitet werden kann. Nun, in dem Zusammenhang, dann kommt unser Vers, die Verheißung. Mein Gott aber wird alles, was in ihr bedürft, erfüllen. Nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Weil das Problem in dieser Verheißung ist in dem Zusammenhang, weil wenn wir das hören, okay, ich soll meine Gelder, ich soll mein, was Gott mir zur Verfügung stellt, Gott oft mit offenen Händen lassen. Ich soll investieren in die Ewigkeit. Dann kommt sofort ein Gedanke bei uns im Kopf. Oder bei vielen im Kopf. Ja, aber ich habe Bedürfnisse. Wie werde ich dann Geld haben für mein Altersvorsorge? Wie soll ich das haben. Also es kommt schnell Sorgen. Die sind nicht alles unberechtigt, dass wir nicht Gedanken machen. Okay? Die Bibel spricht auch davon, dass man gut mit dem Geld umgeht und spart und so weiter. Okay? Aber die Einstellung ist nicht aus Sorgen, aus Unglauben, meine Gelder zu verwalten, sondern im Glauben zu sagen, Gott, mein Geld gehört dir. Und das Gott zur Verfügung stellen. Und er sagte zu der Gemeinde, die Sorgen machte. Ja, okay, wir haben diese große Spende für Paulus gesammelt. Aber jetzt, wie werden wir klarkommen? Paulus kannte diese Gemeinde. Er kannte ihre Not. Und was er denen sagt ist, liebe Geschwister, mein Gott wird alles, was in ihr bedürft, erfüllen. So, der erste Punkt. Gott sorgt in vollem Maße für unsere Bedürfnisse. Gott sorgt in vollem Maße für unsere Bedürfnisse. Der erste Teil sagte, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen. Geschwister, das ist eine Verheißung. Genauso fest, wie er vergibt dir alle deine Sünden. Und er sagte erstens, es geht hier um eine Beziehung. Mein Gott wird alles versorgen. Es geht hier um eine persönliche Beziehung. Kannst du sagen, er ist dein Gott? Oder ist er nur der Gott der Kirche, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, unpersönlich irgendwo da? Ist er dein Gott? Und hast du diese Zuversicht, dass diese Verheißungen für dich sind, weil er dein Gott ist? Wir werden zurück zu dem kommen, weil es kommt immer wieder hier vor. Es geht um Gottes Charakter letztendlich. Und er sagte, er wird alles, was in ihr bedürft, erfüllen. Das Wort erfüllen ist das gleiche Wort wie in Matthäus 5, Vers 17, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Okay? Das Gesetz zu schaffen, zu machen, abzuhaken, zu tun. Matthäus 13, als die Fischer, also spricht von dem Gleichnis von dem Fischer, als ein Fischerboot voll war, ans Ufer heraufgezogen, sie setzte sich nieder und lasen die guten, die Gefäße zusammen. Also das Fischerboot ist voll, erfüllt mit Fischen. Kannst du dir vorstellen, ein Fischerboot voll mit Fische? Okay. Erfüllt. Denk wie Jesus für seine Jünger, als sie die ganze Nacht so geangelt haben und haben ihre Netze rausgeworfen. Keine Fische, nicht einen, wo normalerweise dann viele Fische waren. Ne? Und dann am Morgen sagte er, wirf den Netz ab, geh wieder raus, tu das nochmal. Petrus sagt, du bist kein Fischer. Okay. Wir haben das ganze Nacht gemacht. Nach meinem Wort macht das. Und dann erfährt er, ein Fischerboot voll mit Fische, so voll, dass der Boot sinken will. Sinken wird, weil es zu viel erfüllt. Mein Gott wird alles, was in ihr bedürft, erfüllen. Das Wort alles ist wichtig. Wenn er sagte, ja, er wird versorgen. Aber er sagte, alles. Mein Opa war ein Prediger, 30, 35 Jahre lang. Hat nie die Möglichkeit, Bibelschule zu besuchen. Hat viele einfach bibeltreue Predigen angehört und hat gelernt. War vom Geist Gottes gelehrt. Und er hat eine wichtige Aussage. Er sagte, Leute, alles bedeutet alles. Das ist das griechische Wort für alles. Für jede deine Bedürfnisse. meint Paulus das wirklich? Hat dem Heiligen Geist ihm wirklich das gesagt? Absolut. Mein Gott wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen. Zweitens, die Basis dieser Verheißung, die Basis Gottes Fürsorge ist, weiß nicht, warum es so steht, aber die Basis, versteht ihr, die Basis der Verheißung ist nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Nun, ich habe gesagt, die Basis. Wenn jemand dir sagt, okay, du hast Bedürfnisse, hier ist eine Kreditkarte, wird alles bezahlt. Einfach benutzen, was du brauchst. Dann weißt du, irgendwo steht jemandem, der ganz reich ist, dass der Reichtum hatte, wo das alles dann rauskommt. Okay? So wie ein, ja, stell dir mir vor, so im Himmel gibt es dann Goldstücke ohne Ende. Okay? Und Gott wird alles dann abbezahlen. Kommen die Geldstücke runter. Okay? Aber das ist nicht hier, was er meint. Er sagte, mein Gott wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum. Das ist hier die Idee von entsprechend seinem Reichtum. Das heißt, im gleichen Maßen, okay, wie er reich ist im Himmel, so erfüllt er deine Bedürfnisse nach seinem Reichtum. Philipper 3, Vers 20, ein Kapitel früher, sagt er, unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Und sein Reichtum, 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Gott wird reichlich uns beschenken. Jesaja 1, Vers 40, 41 bis 8. Fürchte dich nicht, sagte zu seinem Volk, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Matthäus 6, Vers 31, wo Jesus sagt, so seid nun nicht besorgt, indem es sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Das sind echte Bedürfnisse. Hast du mal Sorgen gemacht? Ob du genug haben wirst zu essen? Ob es Konjunktur, Abschwung geben wird? Was anzuziehen haben wirst? Ich lese gerade ein Buch über den Vietnamkrieg. Und es gab ein Ehepaar, das so arm war. Stell dir vor, sie hatte eine Hose. Sie haben das dann gewechselt, angezogen. Eine Hose in einem Ehepaar. Okay. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, ganz ehrlich, okay, aber so arm waren sie. Jesus sagt, seid nicht besorgt. Das ist ein Befehl. Seid nicht besorgt. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Wir müssen uns keine Sorgen machen, weil wir Gottes Charakter kennen können. Oder wir machen uns Sorgen, umgekehrt, weil wir Gottes Charakter nicht vor Augen haben, nicht wahrgenommen haben. Weiß dein Vater schon, was du benötigst? Und nicht nur weiß Bescheid, sondern er kümmert sich darum. Er hat alles im Blick. Diese bewusste Formulierung ist so wichtig. Mein Gott wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also, Paulus stellt die ganze Sache als eine himmlische, geistliche Sache. Wenn wir Sorgen haben, Bedürfnisse haben, was machen wir? Packen wir an die Sachen. Okay. Und denken sehr klein. Denken, okay, hier, ich muss das hier erledigen. Gott sagt, mein Gott wird alle deine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wie groß ist die Herrlichkeit? Wie herrlich und reich ist es bei seinem Thron? Denkst du nicht, dass Gott auch an dich denkt? Dass er dich nicht übersieht, dass sein Reichtum nicht nur groß genug ist, sondern dass er, wenn du Jesus kennst, er sagt, in Jesus Christus, Christus Jesus, geht um deine Beziehung mit ihm. Wenn du in Jesus bist, es ist nicht mehr dein Problem, es ist sein Problem. Und er kümmert sich um dich. Also, wenn wir das lesen, nach seinem Reichtum Herrlichkeit, man kann es nicht wirklich quantifizieren, dieser Reichtum. Ich kann es so nicht aufzählen, okay? Was machen wir? Okay, wir haben Rechnung bezahlen, dann, wenn wir aufzählen, wie viel Geld man hat, oder Konto, wird das dann alles ausgeglichen, okay? Also, wir können Gottes Reichtum gar nicht quantifizieren, aufzählen. Er sagte nur, nach seinem Reichtum wird er deine Bedürfnisse erfüllen, alle deine Bedürfnisse. Zum Schluss möchten wir dann betrachten die Anwendung. Wie sollten wir das anwenden? Und ich möchte ganz kurz also ein paar Betrachtungen machen, ein paar Stellen. Also in der Welt wird gesagt, den Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wie oft denken Menschen, dass das in der Bibel vorkommt? Das ist überhaupt nicht biblisch. Das hat Aesop 500 Jahre vor Christus gesagt, ein Philosoph hat gesagt, versuche es erst selbst, danach ruf Gott um Hilfe. Okay. Das ist nicht, was Gott sagt. Nein, Gott sagt Folgendes, Psalm 34. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Psalm 84, 12. Lass diese Stellen einfach über deine Seele laufen. Okay? Deine Seele beruhigen. Glaub das, was du hier liest. Das ist Gottes Worte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Kein Gutes vorenthalten. Liebe Geschwister, wir müssen feststellen, alles, was gut ist, ist von Gott. Und er hält nichts zurück, was Gutes ist für dich. Nun, manchmal ist das Gute, was er uns bringt, es auch in der Prüfung zu bringen, diese Verheißung wahrzunehmen, auszuleben. 2. Mose 33, Vers 19. Gott antwortete, ich werde alle meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Herr vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Wenn du die Bibel aufmachst, wenn du die Bibel liest, muss dir klar sein, alles, was du von Gott erlebst, ist was Gutes. Nur gut von ihm. Von Menschen ist es so und so. Right? Selbst die besten Menschen. Irgendwann ja, sind sie langweilig, sind sie ungeduldig, sind sie nicht nett, sind sie parteiisch. No? Aber mit Gott ist alles immer gut. In seinem Gegenwart. Psalm 23, 1 kennen wir. Können wir es miteinander sagen? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist Gott dein Hirte? Denn dann bei dir wird nichts mangeln. Kein Aber. Er ist derjenige. Mein Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen. So ist die Frage, kennst du den Herrn wirklich? Ist es nur Theorie? Schaust du ihm von fern, mit Abstand? Hast du seine Güte geschmeckt? 1. Petrus 2 sagt Paulus, Petrus, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Hast du wirklich geschmeckt, dass der Herr gütig ist? Wenn du diese persönliche Beziehung mit ihm hast, dann kannst du diese Verheißung wahrnehmen, ernst nehmen und zu Gott bringen und sagen, Gott, du hast versprochen. Du hast das gesagt. Erfülle das, weil dein Wort steht da. Okay? Du kannst wirklich seine Verheißungen vor Gott sein. Schau Gott, du hast es gesagt. Okay? Das ist nicht frech. Sondern das ist, nach seinem Namenswillen macht er das. Also Psalm 23 sagt, okay, wie er uns führt, ist für seinen Namenswillen. Also sein Namen steht drauf. Und wenn er dich im Stich lässt, dann hat er seinen Namen da nicht richtig dargestellt. Ich denke an der Stelle Paulus, David, der sagte, ich habe lang gelebt. Er war scheinbar ein älterer Mann. Und er sagte, ich habe nie gesehen Gottes Kinder betteln. Nie. Gott sorgt für seine eigenen. Wenn das so ist, dass Gott alles versorgen kann, dann, liebe Geschwister, soll unsere Güter, unser finanzielles Mittel ihm ganz zur Verfügung sein. Wir müssen uns klar sein, dass die Gelder, die Zeit, die Kraft, die er uns gibt, ist von ihm ausgeliehen, von ihm verliehen. Und deswegen in Matthäus 6, Vers 33, die Anwendung, dass wir keine Sorgen machen sollten, ist, ganz am Ende von Kapitel 6, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, es geht hier um unsere Prioritäten. Wir machen uns Sorgen, dann was machen wir? Dann unsere Prioritäten sind, okay, ja, Gott ist hier und dann muss ich schauen, dass ich genug esse und das und das und Gott rückt nach hinten. Okay? Gott sagt, nein, 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 mach es umgekehrt. Gott an der ersten Stelle, trachtet zuerst Prioritäten nach dem Reich Gottes. Nach seinem Reich, das bedeutet alles, wo er herrscht. Und wenn du Jesus kennst, dann herrscht er über dein Leben. Er ist dein Herr. Und dass wir uns investieren in dem, wo er wirkt, dass anderen Menschen unter seine Herrschaft kommen, dass in seine Gemeinde wir gedeihen und ausgehen können. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Matthäus 13, Hebräer 13, 5 bis 6 sagt er, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. So dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Ein Beispiel, das wirklich bewegend ist, ist von der Witwe in Zarpat. Elias ist unterwegs, 3 Jahre Hungersnot, kein Regen, kein Essen. Und Gott schickt ihm bewusst zu einer Witwe. Sie hat ihr letztes Öl, ihr letztes Mehl, um die letzte Mahlzeit mit ihrem Sohn zu haben, bevor sie sterben. Sowas habe ich nie erlebt, solche Armut. Und dann sagte Elia zu ihr, von Gottes Befehl sagt er das, fürchte dich nicht, sagte er zu dieser Frau, geh hinein, tu nach deinem Wort doch zuerst, das heißt, mach dir diesem kleines Brötchen, wie du machen wolltest, aber zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bringe ihn mir heraus. Der letzte Mehl, der letzte Öl, bring das mir. Also das war sicher unangenehm für die Witwe, aber ich denke sehr unangenehm für Elias zu sagen, zu bitten. Aber Gott hat gesagt, mach das. Und diese Frau, beide, er musste im Glauben das machen. Und die Frau musste im Glauben dann sagen, okay, Gott wird mir versorgen. Und was ist passiert? Es war nicht ihr letztes Essen, bevor sie sterben, sondern Gott hat sie versorgt durch die ganze Hungersnot bis zum Ende. Macht Gott das noch heute? Also ein schlechtes Beispiel ist da, glaube ich, in Haggai, wo in einem kleinen Prophet, wo die das Volk Israel nicht Gott priorisiert hatten. Und sie hat ihre Häuser gebaut, haben den Tempel nicht gebaut. Es brach gelegen. Und Haggai sagt, ihr versucht, eure Gelder zu sparen für den schweren Zeiten und ihr habt Beuteln mit Löcher drin. Das heißt, man spart, man macht Prioritäten aus Sorgen und man merkt, es war sowieso nichts. Es war vergeblich. So ist es, wenn wir nicht im Glauben leben. Aber Paulus sagt, mein Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich fühle mich ein bisschen wie Elias in der Form, weil ich ungern über Geld rede. Aber es ist interessant, man mit Ungläubigen, mit Menschen außerhalb der Gemeinde redet und sie fragen, was trägt euch als Gemeinde? Wie kommt ihr klar? Wir haben keinen Kirchenverband oder so, das versorgt. Ich sage immer, Gott sorgt für uns. Mit freiwilligen Spenden. Und das ist etwas, wo wir immer mal in Erinnerung bringen sollten, dass hier, genau wie Paulus durch diese Geschwister unterstützt wurde, unsere Gemeinde ist durch Gläubigen unterstützt. Und ist es dir bewusst, dass diese Gemeinde durch unsere freiwillige Lieben jedem der Spende unterstützt wird? Wenn du hier nur als Gast bist, dann okay, ist nicht für dich. Aber wenn du regelmäßig hier bist, wenn du ein Mitglied hier bist, ist das dir bewusst, diese Gemeinde kann nicht vorwärts gehen, ohne dass wir gemeinsam die finanziellen tragen. Und ich denke, Gott hat Großes für uns vor, wenn wir diese Verheißung ernst nehmen. Und wenn wir sagen, Gott, mein Geld gehört dir. Ich bin wie der Verwalter, aber meine Zeit ist kurz. Und wenn es vorbei ist, dann ist es sowieso zu spät. Ich will schlau sein, das, was du mir hast, und investieren in seinem Reich, in seinem Werk. Und das ist unser Gebet als Gemeinde, dass wir so eine freiwillige, fröhliche Geber sein. Wir wollen keinen, okay, das bringt nichts, okay? Bitte nicht, okay? Das brauchen wir nicht. Aber fröhliche Geber, die gerne das machen, weil wir wissen können, mein Gott wird alles, wessen wir bedürfen, erfüllen. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unser Herr macht das und er steht zu seiner Verheißung. Wir wollen beten. Oh Jesus, du bist so gnädig, dass du uns über alles sprichst. Und Herr, ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass diese Anwendung von Philipper 4 so dazu kommen würde. Danke, dass dein Wort schlauer ist als ich und dass es genau das gibt, was wir brauchen zu hören. O Herr, lass es in jedem Herzen wirken und stärken, dass wir im Glauben leben, nicht im Schauen, und dass wir wirklich erleben können, dass unseren Gott all unsere Bedürfnisse erfüllt, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen.